Das heißt auch bei mir Stein für die wunderbare Weiblichkeit, weil er einfach so diese Weiblichkeit, diese weibliche Veränderung auch verkörpert.
House of Grace mit Sandra von Zabienski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Und dieses Mal geht es um das Thema Edelsteine. Ich habe mir dazu Gästin Nora eingeladen. Nora ist Inhaberin von Studio Nayona und fertigt seit Jahren wunderschöne Kristallmalers an und hat jetzt auch ganz frisch ein Buch herausgegeben, nämlich Edelsteine als Wegbegleiter, in dem sie erklärt, wie Edelsteine uns auf unserem Lebensweg unterstützen können. Und darüber, nämlich wie Edelsteine ihr konkret geholfen haben, spreche ich mit ihr heute. Unter anderem erfährst du, welcher Stein Nora geholfen hat, ihre Weiblichkeit anzunehmen, wie sie mithilfe von Edelsteinen ein traumatisches Geburtserlebnis auch verarbeitet hat, wie du Steine anwenden kannst und wie sie wirken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Liebe Nora, herzlich willkommen. Ich freue mich so, dass du heute da bist. Sag mal, warst du nicht auch schon mal bei House of Grace? Ich glaube, ganz am Anfang haben wir schon einen Podcast aufgenommen, oder?
Sandra, erstmal schön. Ich freue mich ganz doll, hier bei dir zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, tatsächlich haben wir schon einen Podcast zusammen aufgenommen. Es ist einige Zeit her und ich glaube, irgendwas hatte mit der Technik oder irgendetwas war, weswegen es dann nicht zum Ausstrahlen gekommen ist. Da saß man zusammen in meinem Studio.
Daran kann ich mich nämlich erinnern. Da hatte ich noch beide Hunde und Mini hat deinen Teppich so sehr geliebt. Und also, dass es nicht ausgestrahlt wird, das passiert nicht. Also ich habe dich nicht nur hier als Podcast-Gast, sondern du hast ja auch einen Blogbeitrag geschrieben, auf den wir auch in den Shownotes verweisen. Und du hast einfach so viel Spannendes zu erzählen, dass ich mich wirklich freue, dass wir uns heute hier einmal zusammentreffen. Denn was mich natürlich immer besonders bewegt ist, wie Frauen zu ihrer Weiblichkeit finden und wie viele verschiedene Wege und Tools es dazu gibt. Und du hast einen ganz besonderen Weg gefunden, nämlich mit Hilfe deines Berufes, deiner Berufung, kann man ja auch sagen, du arbeitest mit Edelstein und Edelsteine haben einen ganz besonderen, ja, eine ganz besondere Rolle dabei gespielt.
Ja.
Und Nora, was mich am Anfang total begeistert, also was mich sofort gecatcht hat bei deinem Blogartikel, du hattest geschrieben, dass du in Sachen Weiblichkeit Probleme hattest, das anzunehmen. Also, dass du deine weiblichen Rundungen nicht mochtest, dass du wolltest, dass sie verschwinden, dass du keine Körperverbindung hattest. Wie genau sah das damals aus?
Ja, also ich glaube, ich habe früher gestruggelt wie auch viele andere Mädchen, Frauen. Also es zieht sich auch manchmal noch länger ins Leben. Bei mir war es ganz, ganz stark auch aufgrund meiner Eltern, ja, und was sie mir so vorgelebt haben, was sie mir letztendlich auch für Glaubenssätze weitergegeben haben, dass es für mich ganz, ganz schlimm war zu bemerken, dass mein Körper weicher wurde und dass er eben, ja, Rundungen an Stellen bekommen hat, die ich mit einem Kontrollverlust in Verbindung gebracht habe. Und dadurch habe ich begonnen, unfassbar viel Sport zu machen, um dem irgendwie entgegenzuwirken, um dieses Gefühl zu bekommen, ja, letztendlich wieder die Kontrolle über mich und meinen Körper zurückzukriegen. Und wollte das und konnte das nicht zulassen, dass sich eben mein Körper verändert, so wie ich es nicht quasi kontrollieren kann, ja. Und dadurch bin ich eine lange Zeit in meinem Leben relativ hart gewesen, ja, also hart zu meinem Körper, letztendlich auch hart zu mir selbst, weil ich oft natürlich auch weit über meine Grenzen gegangen bin, ne, um das irgendwie, ja, so, meinen Körper so zu kreieren, letztendlich selber, wie ich es, ja, wie ich dachte, dass es eben das Richtige ist. Dadurch sehr viel männliche Energie in mir, ja.
Hat sich das noch in andere Bereiche deines Lebens ausgewirkt?
Ja, letztendlich, wie man zu sich selber ist. Das strahlt, glaube ich, in viele verschiedene Bereiche meines Lebens. Also ich war schon auch früher in vielen anderen Bereichen sehr, sehr perfektionistisch, könnte man so sagen. Also ich habe alles versucht zu kontrollieren, auch im Außen, Dinge, die ich gemacht habe, letztendlich auch Beziehungen, die ich geführt habe, dass ich da ganz, ganz wenig Weichheit hatte, dass ich da ganz, ganz wenig Toleranz auch hatte, letztendlich mit anderen, weil so wie wir mit uns selber umgehen, das, was wir uns selber gestatten, wie wir aussehen, wie wir sind, ja, was passiert in unserem Leben, also auch dieses Anzunehmen von Dingen, weich zu sein gegenüber ja, dem Universum, was das eben so für Pläne hat, so beginnt man dann ja auch mit anderen umzugehen. Ja, weil ich glaube, keiner sagt einem das so tatsächlich bewusst, aber so dieses, wenn ich das selber auch nicht darf, ja, also wenn ich selber auch nicht mich mal hingeben darf oder eben runder werden darf, dann dürfen es irgendwie andere auch nicht. Ja, und da ganz, ganz ja, hart auch gegenüber anderen Menschen und anderen Situationen und anderen Dingen einfach zu sein.
Damit kann ich mich so verbinden, das hatte ich auch ganz doll gehabt. Also einmal diese Härte mir gegenüber, das hat sich gar nicht unbedingt in den Körper, doch, das hat sich schon bei dem Körper hindurchgetragen, aber mehr, ich war so abgeschnitten davon. Also ich habe hauptsächlich an meiner Stirn gelebt und weniger an meinem ganzen Körper. Ja. Aber diese Härte, die ich auch an andere dann hatte, das ging mir genauso. Und auch so eine gewisse Unnachgiebigkeit und dann so ein von, hattest du das auch, so ein von oben herab in Beziehungen, wenn man das Gefühl hatte, dass da nicht genug kommt?
Auf jeden Fall, weil man selber ja so einen engen Rahmen für sich selber gesetzt hat, was irgendwie man nur darf oder Frau darf, ja, was irgendwie man sich selbst gestattet und dieses Gefühl, dann dürfen das andere doch auch nicht, ja, also die dürfen sich doch auch nicht irgendwie so hängen lassen oder jetzt irgendwie lieber auf der Couch sitzen, als zum Sport zu gehen oder irgendwie, wie kann die nur diesen Schokoriegel noch essen, ja, also oh Gott, das würde ich mir selbst nie gestatten, jetzt einfach mal so überspitzt. Ja. Und bei mir war es letztendlich einmal der Sport ganz doll, aber es gab auch viele Jahre meines Lebens früher, wo ich so dünn war, auch weil ich einfach aufgehört habe, zu essen, dass sich auch viele Menschen in meiner meiner Umgebung Sorgen um mich gemacht haben. Das war sehr an der Grenze früher. Es gab mir aber ein gutes Gefühl, diese Kontrolle zu haben über mich. Ja, also vordergründig gutes Gefühl natürlich, ne? Ich habe sehr, sehr wenig nur noch gespürt. Ich glaube, man verliert auch diesen Zugang überhaupt natürlich zu den eigenen Gefühlen, weil man die abschneiden muss, ja, sonst würde man das gar nicht durchstehen, ja, das, was man sich selber antut. Also man geht, wie du auch gesagt hast, komplett raus aus diesem Gefühl zu sich selbst. Man guckt nur noch durch so eine ganz verzerrte Brille auf einen selbst.
Ja. So Kontrollverhalten, ich habe das ja auch gehabt, ich habe Zwangshandlungen entwickelt, ne? Also Wasserflaschen, die ich dann immer hochnehmen musste, also aus dem ganzen Wasserkasten, um zu schauen, welche sich richtig anfühlt, Unterhosen, Kaffeetassen, alles. Und damit habe ich auch mein Leben strukturiert und halt eben auch versucht, Ordnung irgendwie reinzubringen in das Chaos. Ich habe es jetzt nicht mit dem Körper gemacht, aber ich kann das sehr gut nachempfinden. Und was du auch sagst, die Emotionen dann nicht zu spüren, ging es dir auch so? Es war ja, du warst so mit der Kontrolle beschäftigt, dass du ja auch gar keine Zeit hattest, reinzuspüren. Dass man die Kontrolle war quasi ein Mechanismus, nicht wieder hineinzufallen in die Traurigkeit, in die Verzweiflung oder was auch immer dann da war. So war das bei mir.
Absolut, man hat ja auch was zu tun dann, ne? Also man kümmert sich ja scheinbar um sich selbst, aber in einer total krankhaften Art und Weise natürlich, ne? Man hält sich selbst sehr beschäftigt mit den Dingen, absolut.
Was mich jetzt interessiert, was war bei dir der Initiator, der das verändert hat? Oder gab es da ein bestimmtes Erlebnis oder war das ein fließender Prozess? Wie sah das bei dir genau aus?
Tatsächlich hat es mich noch die ganze erste Schwangerschaft mit meinem Sohn begleitet. Ich war gerade, also kurz bevor ich schwanger geworden bin, mit Leo, der ist jetzt 5, habe ich meine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, habe viel Yoga selber gemacht, habe viel, viel Sport gemacht. Also ich würde sagen, ich war so ein einziger Muskel. Also ich habe mich so richtig gut in meinem Körper gefühlt. Da musste ich mir keine Gedanken mehr drüber. Es war alles super sozusagen. Und dann bin ich schwanger geworden. Ja, und das ist ja so dieser Moment, wo man surrendern darf. Ja, also da geht es ja plötzlich eigentlich nicht mehr um sich selbst, sondern um ein Wesen, was in einem entsteht, was Raum bekommen möchte und muss, damit es überhaupt wachsen kann und Dinge verändern sich, das Gewebe wird weiter und so weiter. Und das war, glaube ich, wirklich bei mir so ein bisschen so dieser Hammerschlag auf den Kopf, beziehungsweise diese Situation, die es einfach erfordert hat, dass ich mich damit auseinandersetze, weil ansonsten hätte ich kein Baby in mir heranwachsen lassen können, was ich mir sehr, sehr gewünscht habe. Also es war auf jeden Fall ein Wunschkind auch. Und ja, ich habe viel gearbeitet in der ersten Schwangerschaft, mit meinen Steinen, da werden wir auch noch drauf zu sprechen kommen, wie letztendlich ich das gemacht habe. Aber so dieses, es ist jetzt der Punkt, wo es nicht mehr anders geht, dass du dich damit auseinandersetzen darfst und musst, dass sich dein Körper verändert und dass es auch etwas Tolles ist. Ja, also Mama zu werden Das bedeutet ja die pure Weiblichkeit, das ist die pure Verkörperung von auch Weiblichkeit. Ja, das sind unsere weiblichen Qualitäten und das war ein Prozess. Ja, das war wirklich ein tägliches Auseinandersetzen damit, was okay ist für mich, wo ich irgendwie sagen konnte, okay, da lasse ich nochmal ein Stück los und da lasse ich ein Stück los. Ich muss ins Gefühl gehen, denn wenn ich hier jeden Tag weiter Sport und Yoga durchrocke wie vorher, dann wird sich hier kein Baby in mir wohlfühlen. Ja. Und ich werde vermutlich irgendwann zerbrechen daran. Und das wird nicht schön für uns beide werden. Und da wirklich Stück für Stück, wie so gefühlt, jeden Tag ein bisschen mehr loszulassen und auch in diese Wertschätzung und in die auch Bewunderung zu gehen, damit, was der Körper kann. Und zwar nicht nur irgendwie schlank sein und muskulös sein und all das, sondern eben auch, ja, unfassbar weiblich sein und Platz zu machen, neues Leben erschaffen zu lassen. Das war für mich tatsächlich der Wendepunkt eigentlich. Genau.
Ich finde das sehr spannend. Magst du einmal erzählen, wie du das gemacht hast? Ja. Was waren da deine Schritte? Weil das ja so eine graduelle Veränderung war, wie du ja schon beschrieben hast, wirklich jeden Tag zu gucken, was kann ich heute tun? Diese einzelnen Schritte, die du da gegangen bist, wie hat sich das angefühlt? Wie war das überhaupt? Also du hast den Schwangerschaftstest in der Hand gehalten oder deine Ärztin hat gesagt, oder dein Arzt hat gesagt, so Frau Thümann, Sie sind schwanger. Mhm. Und was war dann die Reaktion? Wie ging es von da an weiter?
Also erstmal war es natürlich total schön. Ich habe mich super doll gefreut. Und dann war es auch erstmal alles noch in Ordnung. Ich habe weiterhin viel Sport gemacht und Yoga gemacht. Das ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man sich so fühlt. Das heißt ja nicht, dass man von heute auf morgen alles auf einmal sein lassen muss und sich aufs Sofa legen, bis dann irgendwann die Geburt stattfindet. Für mich war es schwer zu merken, dass mein Körper manche Dinge nicht mehr mochte. Also, dass er die einfach mir die Zeichen gegeben hat, dass er sie definitiv nicht mehr machen mag. Ja, also, dass er zum Beispiel auch einfach erschöpft war, dadurch, dass er andere Dinge zu tun hatte gerade. Ja, der hatte gerade andere Aufgaben innerlich. Und
was mochte dein Körper nicht?
Naja, zum Beispiel alleine dadurch, dass ich unfassbar schlapp war. Ja, mir war übel auch in den ersten 3 Monaten. Und ich habe mich manchmal fast gezwungen, ja, also ich habe gesagt, das muss jetzt aber, steht es aber auf meinem Plan, ne, so, und den ziehe ich durch, weil das mache ich immer, so, was ich irgendwie mir vorgenommen habe, das ziehe ich durch. Und dann aber wirklich so dieses einmal kurz innezuhalten und einmal ganz kurz zu spüren und so deutlich wahrzunehmen, also deutlicher, glaube ich, hat mir mein Körper vorher noch nie Zeichen gegeben, dass es gerade einfach nicht geht, dass es einfach nicht geht. Und dann damit zu sein, ja, damit wirklich zu sein, sich dem hinzugeben und zu sagen, dass jetzt gerade einfach etwas anderes dran ist. Dass es jetzt nicht dran ist, hier zu zeigen, wie toll ich alles durchziehen kann und wie unglaublich gut ich alles im Griff habe bei mir, sondern eher dieses loszulassen. Und dann lag ich da manchmal auch wirklich doll verzweifelt, weil das so Engel-Teufel in mir gefühlt hin und her gekämpft haben. Und dann immer mehr aber auch zu spüren, je häufiger ich so innegehalten habe und wahrgenommen habe, was jetzt eigentlich gerade vielleicht doch sein könnte, dass ich nämlich nicht zu dieser Sportsession oder was auch immer gehe, wie gut es sich anfühlt. Wie gut es sich anfühlt und wie sehr mein Körper sich bedankt letztendlich auch bei mir. Und wie sehr ich doch wieder in das Gefühl mit mir selber komme. Wie gesagt, es hat nicht immer geklappt. Denn ich glaube, erstmal so wirklich tief verankerte Überzeugung, nach so vielen Jahren, mit denen man ja mit denen gelebt hat, die loszulassen oder zu hinterfragen, ist nicht so leicht.
Wie genau haben dich da Edelsteine unterstützt?
Ich habe damals ja schon viel mit Edelsteinen gearbeitet und man würde ja denken, ach, dann wäre das doch eigentlich das Leichteste für sie gewesen. aber nein, auch ich habe heute natürlich auch immer noch meine Themen. Und ich habe damals einen ganz, ganz tollen Stein für mich entdeckt und das ist der Mondstein. Und der Mondstein speziell ist der Stein, vielleicht erstmal so eine kleine Geschichte um ihn. Man sagt eben, dass er ein Splitter des Mondes sei, der den Menschen auf die Erde geschickt worden sei. Wer ihn kennt, der kennt auch diesen wahnsinnig schönen Schimmer auf ihm. Ja, es gibt ihn in unterschiedlichen Farbtönen, in diesem wunderschönen Rosé, in Weiß, in Gräulich. Ich habe auch gerade, Sandra sieht so eine Kette um, wo wirklich alle Farbfacetten einmal vertreten sind.
Ja.
Und Mondstein aus dem Grunde, weil der Mond ja nie gleich ist. Ja, wenn wir hochgucken abends, er ist in jeder Nacht, an jedem Abend, er ist unterschiedlich. Er verändert sich ständig. Also ist dieses Vorbild an Wandlung, dieses kraftvollste Vorbild sozusagen für uns. Und so oft vergessen wir ja eben auch, dass wir Menschen und besonders natürlich wir Frauen auch diese Wesen in ständiger Veränderung sind. Wir sind nie gleich. Alleine wir Frauen mit unserem Zyklus, so das Oberkrasseste, wir können nie gleich sein. Wir sind ja keine Roboter, ja, die einfach jeden Tag gleich funktionieren. Was ich wiederum so eine lange Zeit in meinem Leben gedacht habe. Mhm. Ja, wenn ich mir das vorgenommen habe, so ist Montag, wird es durchgezogen. Egal, ob ich jetzt gerade meine Tage bekommen habe, ob ich jetzt gerade irgendwie, ne, gerade ein Baby zusammenbaue in mir. Und da wirklich wieder in diese Achtsamkeit und diese Verbindung mit sich selbst zu gehen, dass wir immer unterschiedlich sind und dass wir so sehr wieder auf uns achten dürfen und in diese Fürsorge mit uns selbst geben dürfen, dass wir das überhaupt erstmal wahrnehmen. Ja, dass wir das wahrnehmen, was gerade los ist in uns, wie es uns geht, wie unsere Energie gerade ist. Ist sie gerade super hoch? Cool, dann können wir uns voll viel vornehmen und wahrscheinlich vermutlich richtig tolle Dinge schaffen. Aber sind wir gerade schwanger oder sind wir gerade, ja, in welcher Phase der Schwangerschaft sind wir? In welcher Phase des Zyklus sind wir? In welcher Phase des Lebens sind wir gerade? Und können uns da wieder viel mehr mit uns selbst verbinden. Und er heißt auch bei mir Stein für die wunderbare Weiblichkeit, weil er einfach so diese Weiblichkeit, diese weibliche Veränderung auch verkörpert und hilft uns dabei, wieder zurück zu unserer urweiblichen, letztendlich auch Intuition zu finden, die wir, also wie so unser innerer Kompass ist es ja, ne, unsere innere Stimme, unser Bauchgefühl, letztendlich, wie wir es benennen wollen. Und so viel sind wir so getrieben vom Außen, so viele Meinungen sind im Außen, die uns so beeinflussen, wenn wir eben nicht in der Verbundenheit mit uns sind. Ja, und da wieder zurückzukehren, zu spüren, zu hören, was unser Körper uns sagt, was gerade dran ist. Und das habe ich ganz lange ausgeholt, weil ich einfach so gerne über ihn spreche. Und es natürlich auch wichtig ist,
das macht gar nicht so super interessant.
Was für Qualitäten, was für Qualitäten er so mit sich bringt. Und ich habe über ihn gelesen, ich habe dann begonnen, mit ihm zu arbeiten und war dann auch umgeben mit Mondstein. Und ich habe mir einen Mondsteinmaler kreiert, aus Mondstein hauptsächlich und Bergkristall. Das ist der Stein für Klarheit, für Reinheit, für unser Kronenchakra auch. Also diese Verbindung zu dieser Ebene, aus der ja unser Baby auch gerade sozusagen zu uns gekommen ist. Und ich habe mir, das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich mir fest vorgenommen habe, also mir so ein Einweihungsritual mit dieser Maler gemacht habe, dass ich darauf achten werde, mehr mit mir in die Verbindung zu gehen. Also, dass diese Maler mir diese Erinnerung ist für mich, am Tag innezuhalten und mal zu überprüfen, in welchem Modus bin ich eigentlich gerade unterwegs, ne? So in diesem Modus von früher. Oder wo kann ich gerade einmal mehr wieder ins Spüren kommen? Und das war letztendlich aber dann auch in der zweiten Schwangerschaft mit Lilly, wo ich dann wirklich, wirklich auch schon viel weiter in mir gekommen bin. Und wo ich dann wirklich ganz intensiv mit der Maler gearbeitet habe, habe mir Affirmationen formuliert, ja, die mich immer wieder zu mir bringen. Ich habe Atemtechniken gemacht mit der Maler, also dass ich wirklich einfach durch die Atmung auch wieder in mir, in meinem Körper angekommen bin. Und ich habe dann mit Lilly, das war dann eben 2,5 Jahre später, also nach der ersten Schwangerschaft, habe ich auch einen Hypnobirthing-Kurs gemacht. Also das kann ich auch tatsächlich sehr empfehlen, weil es da ja auch nochmal darum geht, dass man seinen Blick auch auf die Geburt nochmal komplett verändert. Also weg von diesem, oh Gott, was kommt da auf mich zu? Was muss ich da aushalten? Hilfe, oh Gott, ich hoffe, es geht schnell vorbei. Oh Gott, diese Schmerzen hin zu, wow, was mein Körper da gerade vollbringt. so in diese Dankbarkeit zu gehen, in diese Wertschätzung zu gehen. Und in diesem Hypnobirthing-Kurs haben wir bestimmte Sätze mitbekommen, Kraftsätze, die uns unterstützen während der Geburt. Und die habe ich mit meiner Mala verbunden. Also ich habe ganz, ganz viel über die ganze Schwangerschaft eben Meditationen gemacht, sie quasi geübt. Ja, also geübt für die Geburt mit meiner Mala zusammen, dass wir im Prinzip wie so ein richtig eingespieltes Team sind. Und dann war der Geburt quasi nur noch das, was wir können, was sich gut und gewohnt und wie zu Hause anfühlt, quasi zusammen abspulen können. Da kommen wir aber wahrscheinlich gleich auch nochmal, wie meine erste und meine zweite Geburt aussah.
Das wollte ich gerade fragen, ne? Aber ich wollte dich natürlich erst ausreden lassen, weil ich weiß, oder hattest mir ja schon erzählt im Vorgespräch, das erste Geburtserlebnis war traumatisch.
Ja. Genau. Ich war ein ganzes Stück weitergekommen mit meiner inneren Arbeit. Während der ersten Schwangerschaft konnte weicher werden, konnte mehr Pausen machen, konnte mehr in die Verbindung mit mir gehen. Aber dennoch habe ich bei der Geburt immer noch diesen Modus nicht loslassen können von ich leiste diese Geburt jetzt. Ja, also wieder so das als Leistung an etwas, was ich quasi mit Glanzleistung hinlege, wo ich die Kontrolle drüber habe, ja, wo ich irgendwie vorüben konnte, indem ich meinen Körper stark gehalten habe, konnte es aber nicht richtig zulassen, diesen anderen Aspekt, der so wichtig ist, und zwar weich zu werden und loszulassen. Weil indem wir in uns nur Kraft aufbauen und zeigen, wie stark wir sind, können wir noch kein Baby gebären. Das muss ja rauskommen. Dafür dürfen wir in die Entspannung letztendlich auch gehen, ne? Die Muskeln loslassen, uns öffnen. Und das hat dazu geführt, dass mein Sohn quasi festgesteckt ist. Ja, also ich konnte ihn nicht loslassen. Und es war eine Geburt, die hat sehr, sehr lange gedauert. Und er musste letztendlich auch mit der Sauglocke geholt werden. Und es war alles andere, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, ich wäre gut vorbereitet im Sinne von einfach mich kräftig zu halten, ja. Also so dieses, ich bin ja stark. Dieser Modus, den ich halt kannte. Das war für mich ganz, ganz unerklärlich, wie ich das mit meiner ganzen guten Vorbereitung und all dem überhaupt nicht hinbekommen habe, ihn quasi mit meiner Kraft zu gebären. Und daraufhin habe ich erstmal gedacht, ich möchte, glaube ich, kein zweites Baby bekommen. Ich glaube, das ist auch so, jede Frau, die ein unschönes Geburtserlebnis hatte, da folgt erstmal so eine Zeit, wo man denkt, das schafft man nicht nochmal. Aber ich denke auch an jeder Sache, die geschieht im Leben und so schlimm sie auch sein mag, wenn wir es irgendwann schaffen, den Blick nochmal zurückzurichten und zu gucken, was es uns vielleicht gezeigt hat oder worauf es uns hingewiesen hat, dass wir daraus eigentlich nur Stärke ziehen können. Also Stärke im Sinne von Veränderung, von Heilung. Da war ich dann irgendwann in der Lage zu gucken, woran es eigentlich gehangen hat. Und in Edelstein gesprochen, sage ich immer, eine Geburt, das habe ich jetzt nochmal bei der zweiten gemerkt, erfordert eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Willensstärke, aber eben auch wirklich körperliche Kraft. Aber auf der anderen, also den roten Jaspis, das wäre das, ja, das wäre der Superpowerstein, der ist auch knallrot, der ist feurig, der steht eben so für diese geballte Kraft. Aber auf der anderen Seite den Mondstein, der uns diese Weichheit erlaubt, dieses Zulassen erlaubt, diese Weiblichkeit, sich zu öffnen, sich hinzugeben für den Prozess. Es braucht beides, ja, und ich konnte nur das eine. Und jetzt habe ich wirklich so erfahren, dass es das beides braucht. Tatsächlich hat es Wanda auch zu mir gesagt, das war ein Tag vor Lillys Geburt, da hat sie gesagt, Nora, ich habe noch kein Kind zur Welt gebracht, das war noch vor ihrem, aber ich glaube, es braucht beides, oder? Es braucht doch Kraft, aber es braucht auch Loslassen, dieses beides, genau. Loslassen konnte ich noch nicht. Kontrolle abgeben.
Wie war das denn dann nach der Geburt? Also zunächst erst mal das Baby da und dann ist man, glaube ich, ganz in der Wolke und in den To-Dos oder auch in dem Genießen der Zeit oder manchmal kann man, ich weiß nicht, ob man die Zeit genießen kann, das ist auch mit Sicherheit sehr, sehr herausfordernd. Die Identität wandelt sich ja dann auch komplett. Man ist nicht mehr dieselbe wie vorher, man wird es nie wieder sein. Wie ging es da weiter für dich?
Erstmal bin ich, glaube ich, auch da tatsächlich ziemlich schnell nochmal in meinen alten Modus verfallen. Denn auch da ist es so spannend, was wir für Rollenbilder mitbekommen und wie diese Rollenbilder in uns auch belegt sind. Also ob uns unsere Eltern etwas vorgelebt haben, was wir in uns mit positiv besetzt, als positiv quasi bewerten oder als negativ. Und bei uns zu Hause war es so, dass mein Vater eben viel gearbeitet hatte und der einzige quasi Geldverdiener war, meine Mutter war die Übermutter von uns vier Kindern. Aber meine Eltern waren nie harmonisch und glücklich zusammen. Also gab es immer unglaublichen Kampf. Quasi mein Vater hat das Weibliche und diese Mutterrolle irgendwo abgelehnt und meine Mutter hat das Gegenteil abgelehnt. So Zwiespalt schon mal in einem, ja. Und ich habe mir ziemlich schnell diese Rolle angezogen. Ich darf nicht in diese oberweibliche Mama-Rolle reinrutschen, weil ich muss auch hier wieder mein Leben beisammen halten. Ne? Also irgendwie nicht so dieses hinzugeben und erstmal ein Jahr Elternzeit und so weiter und den Körper, naja, das machen wir erstmal später, dass wir uns den angucken, sondern ich habe ziemlich schnell da wieder begonnen zu arbeiten, weil ich so das Gefühl hatte, das muss ich mir auch selber irgendwo beweisen, ja, dass ich nicht die bin, die erstmal lange auf der Couch rumliegt und so und nichts gebacken kriegt, in Anführungsstrichen, sondern die eben schnell durchzieht, erfolgreich ist und so, das Steh-auf-Männchen. Und auch, was meinen Körper betrifft, habe ich sehr, sehr schnell diesen Anspruch gehabt von, bei mir ist das nicht so wie früher, vielleicht auch bei meiner Mutter, sondern ich kriege das alles schnell wieder zusammen. Im Außen, ja, mein Körper, im Innen und bin ziemlich schnell wieder losgeprescht. Und das hat auch alles gut geklappt, aber diese Verbindung zu sich selbst, diese Gefühle, das bleibt auf der Strecke. Tatsächlich. Und so bin ich, glaube ich, auch oft in den Jahren über meine Grenzen auch da gegangen, weil ich einfach gar nicht wahrgenommen habe, was wünsche ich mir eigentlich tief in mir, ja, als Mama. Wo möchte ich auch einfach mal sagen, scheiß auf, keine Ahnung, den Bauch, der immer noch da ist. Ich habe jetzt gerade hier ein Baby und ich genieße das jetzt mal, verdammte Kiste, so. Und das ist jetzt gerade nicht das Wichtigste, sondern bin da auch wirklich relativ schnell wieder losgezogen. Und ich glaube, dann folgten so Jahre, sind es ja gar nicht gewesen dazwischen, zwischen den zwei Schwangerschaften oder zwischen der Geburt und der Schwangerschaft. Aber dennoch habe ich, je mehr ich mich auch mit meinen Steinen beschäftigt hat und je mehr ich auch einfach für mich auch reflektiert habe, was ich da eigentlich gemacht habe, wie ich durch diese erste Schwangerschaft gerast bin, wie ich da über meine Bedürfnisse gegangen bin oft, über die Bedürfnisse von meinem Körper, von meinem Baby letztendlich auch, habe ich immer mehr festgestellt, was eigentlich noch viel, viel wichtiger in mir ist, nämlich diese Verbindung zu mir selbst und dieses und diese Wertschätzung auch meinem Körper gegenüber. So habe ich auch mal irgendwann gedacht, wann hast du eigentlich das letzte Mal so angehalten und mal gerade gesagt, ey Körper, wie cool bist du eigentlich? Dass du ein Baby gebaut hast, was kerngesund auf die Welt gekommen ist. Du hast die Geburt geschafft, du hast dein Baby gestillt. Natürlich funktionieren nicht immer alle Sachen und es ist auch völlig in Ordnung, aber in diese krasse Wertschätzung einfach zu gehen. Und das tue ich immer mehr und habe auch inzwischen das Gefühl, dass all diese, sagen wir mal, Souvenirs, ja, von den Geburten, von den Schwangerschaften, dass ich die wirklich liebevoll betrachten kann, dass ich sagen kann, so, ey, das ist ja nicht einfach so, sondern weil mein Körper Großartiges geleistet hat. Also wirklich so diese Stellen noch ganz bewusst anzuschauen, zu sagen, ey, ihr seid schön, ja, und ihr erinnert mich immer daran, was ich geleistet habe und was hier gerade irgendwie meine krassen Fähigkeiten sind als Frau, ja.
Hast du da auch Edelsteine mit dazu genommen? Also gerade für, wenn jetzt Menschen sagen, oh, diese Körperstelle, ob mit Schwangerschaft oder ohne, ich kriege einfach keine Verbindung dazu. Hast du da einen Tipp oder hast du etwas gemacht und Edelsteine genutzt, um da vielleicht eine Brücke zu schlagen und Hilfe oder Unterstützung zu haben, um wieder die Wertschätzung oder die Liebe zu finden?
Ja, ich arbeite auch da sehr, sehr gerne mit dem Mondstein, weil es einfach so dieser wunderschönste Weiblichkeitsstein ist. Der Rosenquarz ist auch total schön. Das ist der Stein für das Herz, für die Liebe. Uns auch immer wieder auf diese Frequenz der Liebe zu schwingen, uns daran zu erinnern, ja, das Herz zu entblocken quasi. Und ich liebe es, Edelsteinmassagen zu machen. Das kann man tatsächlich wunderschön an den unterschiedlichsten Stellen des Körpers anwenden. Wichtig ist es da einfach nur, dass man einen schön geschliffenen Stein nimmt, dass man nicht das Gefühl hat, so auch einen Rohstein habe ich hier und kratz mal ein bisschen drüber, sondern einfach so einen richtig schönen Trommelstein oder eine andere Form geschliffenen Stein zu nehmen. Und sich einfach mal, wenn man sich dazu schon in der Lage fühlt, sonst macht man das Stück für Stück, sich einfach mal wirklich Nackidei auszuziehen. Und entweder setzt man sich tatsächlich richtig gemütlich irgendwo vor einen großen Spiegel, den man hat, oder man macht es einfach so, wenn man im Bett liegt oder auf dem Sofa, dass man diesen Stein nimmt und wirklich so diesen ganzen Körper einmal erforscht, dass man sich überall massiert, dass man auch an Stellen vielleicht stehen bleibt und dieser Stelle besonders viel Aufmerksamkeit schenkt, wo man das Gefühl hat, so wow, entweder habe ich sie lange nicht mehr angeschaut oder irgendwie ich mag sie nicht oder sie ist schmerzhaft für mich anzuschauen. Das gibt's ja auch, ne, dass man dass man einfach Wunden hat, die einen an Dinge erinnern, ne, an die man nicht zurückgehen mag, aber dass man da eben einfach besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit hinschickt, indem man diese Stelle besonders massiert, ja, immer wieder mit diesem Stein streicht und letztendlich tut es dem Körper gut, es tut der Seele gut, es tut dem Geist gut, also von außen und auch von innen sozusagen. Und wenn wir mit den Steinen unseren Körper, also unsere Haut berühren, berühren wir ja auch immer Meridiane, ne? Nadis, die überall verteilt in unserem Körper sind, und leiten diese Energie der Steine durch unseren Körper. Also es ist so wohltuend auf allen Ebenen und es ist auch wirklich so eine, eine Selbstliebe, eine Selbstfürsorge, eine Selbstwertschätzungsmassage, die man machen kann. Genau, das liebe ich.
Ich kann mir auch gut vorstellen, also gerade weil man um die Bedeutung des Steines weiß, dann hat das noch mal eine ganz andere Symbolkraft, als wenn du dich nur mit der Hand berührst, wenn du weißt, okay, der Rosenquarz, der steht für Liebe, den Rosenquarz bewusst auf das Herz oder auf den Bauch, der ungeliebte Bauch und den ungeliebten Bauch zu legen, um da die Wertschätzung als Ritual einfach noch einmal dort zu platzieren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das für viele eine total spannende, hilfreiche Anregung ist. Ich werde das selber, glaube ich, mal ausprobieren, weil ich musste so viele Hormone spritzen in meinem Bauch und mein Bauch ist jetzt ganz anders als vorher. Er ist nicht mehr blau und grün wie noch vor ein paar Wochen, aber ich habe zum ersten Mal so ganz krass, dass der so rüberhängt. Kennst du das? Also wenn so dann so in der Unterhose oder wenn man Yoga praktiziert, das so über, dass die Leggings so runterrutscht und dann hängt das so rüber. Und der erste Impuls ist bei mir auch, dass ich das nicht mag. Und der zweite Impuls ist aber zu sagen, hey, ich muss es jetzt nicht super schön finden, aber ich darf Respekt haben für mich selbst oder ich darf Akzeptanz haben. Ich kann Bewunderung haben für das, was geleistet worden ist. Also ich glaube, es ist vermessen zu sagen, man muss sich immer super toll und wunderschön und immer total geliebt fühlen. Aber was du auch gerade schon gesagt hast, der Respekt, die Achtung, die Fürsorge, das ist etwas, was wir immer kultivieren können. Und ich finde, den Impuls, das mit den Edelsteinen zu machen und das auch noch ritualisiert, kann einfach hat häufig noch eine größere Kraft.
Absolut.
Sag mal, Nora, man sagt ja, bestimmte Edelsteine stehen für bestimmte Bereiche oder können bei Themen helfen. Wieso ist das so?
Eine schöne Frage, mit der ich auch irgendwann, früher habe ich ganz intuitiv mit den Edelsteinen gearbeitet, beziehungsweise war mit ihnen als Kind. Ich glaube, es machen so viele und irgendwann kommt ja auch diese Frage, die ich so toll finde, ja, warum denn eigentlich? Und wenn man jetzt die analytische Heilsteinkunde betrachtet, dann gibt es vier Kriterien, warum ein Stein zu seiner Wirkung kommt, letztendlich zu seinem Charakter. Ne? Und das ist einmal seine Entstehungsweise. Ja, also es gibt drei unterschiedliche Arten und Weisen, wie ein Stein entstanden sein kann. Es gibt ja ungefähr 5000 Stück, 5000 Edelsteinsorten auf der Welt. Und jeder ist in einer dieser drei Entstehungsvarianten quasi entstanden. Und da kann man sagen, das ist wie unsere Geburt. Ja, also wie wir im Bauch unserer Mama quasi die Schwangerschaft erlebt haben, also unser erstes Wachstum erlebt haben, aber dann auch dieses auf die Welt zu kommen, das macht ja was mit uns. Ja, ganz oft sagt man ja auch, das ist ein Geburtstrauma zum Beispiel, was wir haben, oder wir haben eine wunderschöne Geburt erlebt. Dann ist das etwas, was unseren Weg positiv geebnet hat. Ne? Und das
was
ist ein Kriterium.
Genau,
es ist einmal die primäre Entstehungsvariante. Mhm. Das heißt, ein Stein hat sich direkt, also kann man sich vorstellen, vor wirklich Millionen von Jahren. Wir sind gerade zu Hause mit meinem Sohn bei den Dinos. Also wir sagen mal so, die Dinos, ja, die waren dabei, die haben das erlebt. Viele Vulkanausbrüche gewesen und die Lava kühlt sich ab. Ja, entweder direkt auf der Oberfläche oder quasi sackt nach unten und die Steine kristallisieren sich quasi aus, direkt aus der heißen Lava in diesem Erkaltungsprozess. Da gibt es zum Beispiel ganze Obsidianfelder. Ja, Obsidian entsteht sehr, sehr viel. Richtig einfach Lava erkaltet, irgendwann entsteht Obsidian. Wie gesagt, in Millionen von Jahren. Das ist der erste Prozess oder diese erste primäre Entstehungsvariante. Dann gibt es die sekundäre Entstehungsvariante. Und das ist quasi durch Sedimentation. Ja, also wenn Witterung, wenn Regen, Kälte, Schnee, Hagel, wenn alles sozusagen von außen auf die Steine einwirkt. Ja, dann zersetzen sich die Steine, sie setzen sich neu zusammen. Also da entsteht sozusagen etwas Neues durch den äußeren Einfluss. Und dann gibt es die dritte Entstehungsvariante und das ist die Metamorphose. Das heißt, wenn zum Beispiel Gesteinsplatten aufeinander drücken, ja, das war damals natürlich noch viel, viel krasser auch als heutzutage, dass da ein unglaublicher Druck auch oft tief unter der Erde entsteht und durch diesen unglaublichen Druck werden Steine zusammengepresst und setzt und sozusagen transformieren sich da auch nochmal komplett neu, also eine Metamorphose. Sie setzen sich nochmal komplett neu zusammen durch diesen Druck und durch diese Hitze, die quasi auf ihn wirken. Und das kann man eben auch in Verbindung bringen mit der Bedeutung eines Steins. Ja, wenn man da dann wirklich auch in die ganzheitliche Heilkunde wieder reingeht. Also das ist quasi die Geburt, ist das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, welche Kristallstruktur in einem Stein vorhanden ist. Also da sind ja Moleküle, Atome, die sich irgendwie festhalten müssen, damit Materie entsteht. Und je nachdem, wie die sich festhalten, ist sozusagen der Stein durchzogen von einer bestimmten Kristallstruktur. Und wenn wir uns mal mit verschiedenen Formen beschäftigen, dann können wir auch da eine bestimmte Wirkweise sozusagen oft feststellen. Also je nachdem, wie diese Atome sich festhalten, welche Kristallstruktur ist, strahlt dieser Stein oder schwingt dieser Stein durch dieses Muster quasi. Ja, also das ist das, wodurch er quasi seine Energie nach draußen geht, was dann auch immer unterschiedlich ist. Und dann gibt es noch die Mineralklasse. Ja, das sind ja Mineralien auch, die quasi in einem Stein sich zusammensetzen. Und wir können ja auch in oder bei uns feststellen, wenn uns Calcium fehlt, wenn uns Magnesium fehlt, wenn uns Eisen fehlt, dann macht das was mit uns. Und dadurch, dass bestimmte Steine eben bestimmte Mineralien in sich tragen, können sie auch so auf uns wirken. Entweder eben von außen oder wir stellen uns Edelsteinwasser her, ja, dann können wir das auch sozusagen in uns aufnehmen. Und das vierte Kriterium ist die Farbe. Und auch da ist es ja tatsächlich auch komplett wissenschaftlich belegt, dass Farbe etwas mit uns macht. Ja, mit unserem Gemüt, mit unserer Stimmung, mit unserer Seele. Also wenn wir zu Hause, quasi ich sitze ja gerade von der weißen Wand, ist Klarheit für mich, ne? Also das ist Ruhe, das ist Klarheit, Ordnung. Anders, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man streicht die Wand knallrot. Ja, das ist irgendwie schon, das macht was mit einem, ne? So, da wird man irgendwie, ja, energisch, da kocht es irgendwie vielleicht auch hoch. Oder eine gelbe Wand oder eine grüne Wand. Grün steht auch für die Reinigung, für die Erneuerung, auch die Natur draußen. Also da ist auch ganz spannend, einfach mal so Steine auf sich wirken zu lassen, ohne auch zu wissen, was ist genau jetzt definiert quasi sein Charakter, sondern wie wirkt die Farbe alleine auf mich? Ne, das hat ja auch ganz viel, einfach ganz viel Wirkung auf uns. Und manchmal fragen wir, warum ist es gerade dies, ne? Aber das ist so, was wir gerade brauchen für uns. Genau, und dann kann man eben sagen, dass sich diese vier Eigenschaften, die sich immer irgendwie eben je nach Stein zusammen der zusammenkommen, seinen Charakter bestimmen. Ja, und das ist wahnsinnig spannend, wie wir dann, wie unser Energiesystem, wir sind ja nicht nur unser physischer Körper, sondern eben auch der energetische Körper, den wir haben, wie der wiederum dann in Resonanz geht mit diesen Steinen, die auf einer letztendlich unterschiedlichen Frequenz schwingen. Du hast ja auch schon zwei Malers bei dir.
Ja, einen habe ich tatsächlich verschenkt.
Ja, ach schön.
Einen habe ich tatsächlich verschenkt, weil das eine Freundin braucht. Das war die Lapis Lazuli, wie spricht man es richtig aus?
Genau, Lapis Lazuli, ja.
Das war die Maler, die habe ich am liebsten zum Meditieren genommen. Und die hatte sowas ganz Tiefes an sich. Das ist schwer zu beschreiben. Hat mir einfach geholfen, tief in mich zu gehen und so in mich hineinzusinken. Und deshalb war das die Maler, die halt immer mit dabei war beim Meditieren. Und dann habe ich meine Schreibmaler, Maler, mit Amazonit ist es, glaube ich, richtig? Ja, und Kristall? Bergkristall habe ich, glaube ich, auch drin.
Bergkristall ist auch drin, genau. Oh, das ist schon so lange her,
Sandra. Das ist schon so lange her, ich brauche eine neue.
Ja, und was übrigens auch nochmal jetzt auf die Schwangerschaften und die Geburten einmal zurückzugehen, war für mich auch super hilfreich der Moosachat. Mhm. Das ist der Stein für das Thema Loslassen, Befreiung von den eigenen, manchmal auch so geistigen Ketten, die man sich selber so umgelegt hat, weil man eben denkt, das muss so sein, das muss so sein. Ja, das war meine ganze Vergangenheit. Aber letztendlich ist sie so hinderlich für einen, weil man nicht in die Zukunft gehen kann, wie man sie sich eigentlich wünscht. Und gerade wenn es darum geht, auch vielleicht, man hat eine erste Geburt erlebt und die war irgendwie echt nicht so, wie man sie sich gewünscht hat und schmerzhaft und wie auch immer. Und man möchte gerne daran arbeiten, dass die zweite besser sein kann. Ja, da würde ich immer empfehlen, auch mit dem Moosachat zu arbeiten und zu gucken, was sind noch da für Überzeugungen von früher, was sind aber vielleicht auch da für Überzeugungen von der ersten Geburt, ja, die man loslassen darf, damit man eben ja sozusagen viel, viel freier und selbstbestimmter in die zweite gehen kann. Und ich kann noch mal einmal sagen, Lilly, meine Tochter, also mein zweites Kind, die ist zu Hause geboren, ja, nur mein Mann und ich waren dabei. Es war keine Hebamme, keine Krankenschwester, niemand dabei. Und ich habe sowas Kraftvolles und Selbstbestimmtes, also logischerweise noch niemals in meinem Leben erlebt. Und auch da, ich war völlig in Trance, könnte man sagen, in Verbundenheit mit meiner Maler, mit meiner Mondsteinmaler. Ich lag im Bett, habe meditiert mit meinen Affirmationen, mit denen ich ja die ganze Schwangerschaft über schon gearbeitet habe, mit meiner Maler zu sein, war wie so mein Kraftort. Also ich wusste, wenn sie in meiner Hand ist, es ist alles gut, weil ich kenne es ist vertraut, ich weiß, was hier passiert. Und das Wichtigste ist, dass ich mich immer wieder ganz kurz daran erinnere, dass das Wichtigste ist, zu spüren, was ich gerade brauche und nicht, was ich denke, was jetzt das Richtige wäre zu tun. Und das ist, glaube ich, auch der größte Fehler, in Anführungsstrichen oft, dass wir uns so leiten lassen von Ärzten, von anderen Menschen, seien es irgendwie die eigenen Eltern, Mütter, die einem sagen, wie man was zu tun hat. 1000 Bücher, 1000 Kurse, die man machen kann. Aber man verliert diesen Zugang zur eigenen Intuition, die einem als Frau immer sagt, was man gerade braucht, was der Körper gerade braucht. Ob ich mich nun hinhocke oder hinlege oder ob ich was auch immer ich gerade brauche, gerade unter der Geburt, ne, oder natürlich auch in der Schwangerschaft. Und da war ich einfach so krass in Verbundenheit mit mir selbst. Also ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, Lilly kommt jetzt zur Welt. Und wir hatten keine Zeit mehr für irgendwas. Und ich wusste, dass es gerade das Richtige ist, mich einfach hinzuhocken. Und mein Mann hat Lilly dann einfach aufgefangen und dann war sie da. Und dann wusste ich ganz genau, dass alles okay ist. Sie hat geweint, also dieser erste Schrei, der wichtig ist, ne, dass man weiß, sie kann atmen, sie kann Luft holen. Und ich saß da im Badezimmer auf ein paar Handtüchern und habe sie einfach gestillt. Und ich wusste, es ist alles gut. Es ist alles gut, weil ich es gespürt habe. Ja, weil ich wirklich in der Verbundenheit war mit mir. Und das würde ich einfach so jeder Frau wünschen, dass wir uns nicht so fernsteuern lassen letztendlich von den Meinungen anderer Menschen, was sie vielleicht für richtig erlebt haben, weil das kann ja so unterschiedlich sein, sondern dass wir uns da auch die Steine zur Hilfe holen, den Mondstein besonders, der uns eben dabei unterstützen kann, mit uns wieder dicht zusammenzurücken und uns daran zu erinnern, dass alle Antworten, die wir brauchen für uns, in welcher Situation auch immer, dass wir die in uns haben. Und dass die auch so anders aussehen können als die von meiner Mama, von meiner besten Freundin, aus irgendeinem Buch oder so. Genau, dieses ins Spüren zu kommen, in die Verbindung zu kommen.
Das finde ich so wichtig und das ist ja auch die Botschaft, die ich jetzt seit Jahren predige oder was mir einfach so ein großes Anliegen ist. Und ich finde das so schön, wie du das noch einmal aufgegriffen und dargestellt hast und auch wie du das dann in deiner Form dann nochmal erlebt hast, dass wirklich für sich selbst definieren, wer bin ich, wie bin ich auf dieser Welt, was tue ich, und diese Selbstbestimmtheit und Autonomie sich wieder zurückzuholen. Und Edelsteine können dabei eine Hilfe sein. Für manche sind es wieder andere Dinge, aber ich finde es eine so schöne Inspiration, wie du deinen Weg gefunden hast mit den Edelsteinen, wie du andere Menschen auch damit beglückst. Und du hast dazu ja jetzt auch noch ein Buch geschrieben.
Ja, ich durfte ein Buch schreiben. So schön. Doch mal. Ja, ich glaube, es war immer schon so ein bisschen mein Wunsch, aber ich habe es nie so richtig klar definiert für mich. Und dann kam tatsächlich ein Verlag, jetzt ist schon Ende vorletzten Jahres, auf mich zu und hat gefragt, ob ich über die Steine schreiben möchte, und zwar, wie man sie richtig anwenden kann, weil es so viele Bücher darüber gibt, wundervolle Bücher auch, also auf jeden Fall dieses Edelsteine von A bis Z, Edelstein-Lexikon im Prinzip, ne? Mhm. Und dass aber die Menschheit gerade so sehr sich wünscht, letztendlich so Anwendungsbücher zu haben. Wirklich, was können sie denn tun, wenn sie in dieser oder jener Situation sind? Ne? Was können sie dann wirklich tun? Welche Steine erstmal sind da unterstützen? Und welche Meditationen können sie machen? Welche Rituale können sie machen? Und so habe ich mein Buch aufgebaut, weil ich eben finde, weil ich der festen Überzeugung bin, es reicht nicht, wenn man sich einfach einen Rosenquarz auf den Nachttisch legt oder einen Mondstein und sagt, so, jetzt machen wir lieber Stein und ich möchte gerne morgen früh aufwachen und in der vollkommenen Dankbarkeit und Wertschätzung mit meinem weiblichen Körper und allem sein, sondern wir dürfen unseren Teil dazu beitragen. Ja, also es braucht unsere Arbeit, es braucht unsere Bereitschaft und die Steine unterstützen uns dabei. Genau, und so ist das Buch entstanden.
Ich habe ja auch ein Exemplar und es ist wunderschön aufbereitet und da sind so viele Tipps drin. Ich mag wahnsinnig, wie viele Rituale du da drin hast, ja, die ganzen Anleitungen. Also es ist wirklich, zum einen erfährt man sehr viel, aber es ist wirklich ein Anwendungsbuch und das finde ich unglaublich schön. Also da hast du wirklich ein ganz, ganz tolles Werk geschaffen.
Und danke, Sandra, das freut mich.
Ja, ist auch ganz ehrlich gemeint. Ich finde es wirklich richtig schön. Und ich finde auch toll zu erleben, wie stark dich diese Reise einfach auch verändert hat. Also ich möchte mich auch bedanken für deine Ehrlichkeit, dass du so offen hier gesprochen hast, dass du keine Angst hattest, dich da so verletzlich zu zeigen. Und für mich wirkst du unglaublich stark und gleichzeitig weich und ganz anders wie bei unserem Interview vor, ich glaube, 6 Jahren war das oder 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr, es ist wirklich lange her. Und das zu erleben, auch das, was an Energie so rüberkommt, das ist einfach nur wunder, wunder, wunderschön, Nora. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wenn euch das Thema Edelsteine interessiert, kauft euch das Buch, folgt Nora auf Instagram, weil da bist du ja auch sehr aktiv, ne? Magst du noch einmal verraten, wo man dich dann überall findet?
Ja, also genau, mein Buch ist out now. Das kann man sich bestellen. Ich habe einen sehr aktiven Instagram-Account, weil ich einfach schön finde, in den Kontakt zu gehen, in den Austausch zu gehen. Ich habe selber auch einen Podcast, der Wegbegleiter-Podcast. Genau, da gebe ich jede Woche, erzähle ich von meinen Erfahrungen, gebe Tipps und Inspirationen. Und ich eröffne im Mai mein Studio wieder. Ja, sehr ein physischer schön. Ort. Yes. Wir sind leider sehr weit voneinander entfernt gerade.
Sehr weit, ja.
Aber genau, für alle, die gerne auch mal in echt vorbeikommen möchten, können das tun. Und ich habe natürlich einen großen Online-Shop, wo es Schmuckstücke, Malers gibt, Edelsteine gibt, Räucherwerk gibt, die ich mir überlegt habe, die ich kreiert habe. Aber man kann sich auch ganz tolle Dinge selber kreieren inzwischen. Und ich führe Malerberatung, genau. Da kommen auch ganz viele Menschen, wie wir es letztendlich früher auch gemacht haben.
Ja.
Als du bei mir im Studio warst. Denn wir Menschen sind ja so individuell. Wir haben, jeder von uns und jede von uns hat ganz eigene Baustellen, Wünsche, Visionen. Und genau, da berate ich, welche Steine unterstützen. Das ist das Leben, genau.
Und das Leben, genau. Also auch die Lebenssituationen ändern sich.
Ja.
Ich werde nämlich, glaube ich, auch nochmal deine Edelsteinmalerberatung in Anspruch nehmen.
Ja.
Und ich glaube auch, dass eine neue Maler bei mir unbedingt einziehen muss. Nora, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Hast du das Gefühl, du möchtest noch was sagen oder ich habe dich was noch nicht gefragt, was du gerne gefragt werden möchtest? Oder haben wir alles?
Oh, ich kann ja mal so viel reden. Nein, ich fand es wunderschön. Danke für deine wirklich tollen Fragen. Ich hoffe, dass ich Frauen besonders auch hier inspirieren konnte, ja, sich einfach Unterstützung zu holen. Wie gesagt, es gibt so unterschiedliche Formen. Die Edelsteine sind eine wunderschöne, das muss man dazu sagen, sind einfach auch schön und so kraftvoll und wohltuend. Ja, lasst euch unterstützen. So, kommt wieder in eure Weiblichkeit. Ja, Selbstbestimmtheit. Richtig gut.
Selbstbestimmte Weiblichkeit. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke für deine Zeit, Nora.
Sehr gerne. Danke, Sandra, für die Einladung.
Das war eine neue Folge mit Nora Adamsons. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen, sie hat dich inspiriert. Und wenn das der Fall gewesen ist, dann hinterlasse mir doch eine Bewertung oder Sternchen bei Apple Podcasts oder Spotify. Mehr zu Nora und mir findest du natürlich in den Shownotes. Und ich freue mich, dich bald wieder zu einer neuen Folge von House of Grace begrüßen zu dürfen. Hab einen schönen Tag.